Hallihallo, ihr wunderbaren Büchermenschen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Textgenau-Podcasts. Heute unterhalte ich mich mit Andreas Simon, Autor, Regisseur, Podcaster und Filmproduzent. Und in der Kika-Musiksendung Dein Song war er 9 Jahre lang als Regisseur der Musikvideos auch vor der Kamera zu sehen. Schön, dass du hier bist, Andreas.
Ja, hallo, ich freue mich auch.
Du bist ja total vielseitig künstlerisch unterwegs. Wo liegt denn gerade so dein Schwerpunkt?
Herzlich willkommen zum Textgenau-Podcast. Hier hörst du inspirierende Geschichten von Menschen aus der Kinderbuchbranche. Der Podcast für alle, die Bücher lieben, große Träume haben und die Welt bunter machen wollen. Moderiert und gestaltet von Katharina Platz. Jetzt gerade heute, meinst du? Oder so in meiner Gesamtkarrierenplanung? Oder wo?
Gerne beides.
Gerne beides. Also gerade ganz heute ist gerade mein Thema, dass ich ein weiteres Bilderbuch texte, wo ich jetzt schon in 3 Wochen fertig sein soll, habe ich versprochen.
Okay.
Deswegen, das ist jetzt gerade ganz aktuell. Ja, ansonsten, ja, du hast ja schon festgestellt, genau, ich bin relativ vielfältig und deswegen ist so mein längerfristiges Ziel, da quasi so ein bisschen eine Marke draus zu machen, die man idealerweise auch kapiert.
Und seit wann schreibst du Kinderbücher?
Also erschienen ist mein erstes Kinderbuch 2023 erst. Das habe ich dann also entsprechend, weil Verlage sind ja langsam, 2 Jahre vorher geschrieben oder so. Genau, tatsächlich erst seitdem. Also ich hatte das schon immer vor. Ich glaube, das war schon immer so ein Ding. Also hättest du mich auch irgendwie mit 16 getroffen oder sowas, hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, dass ich vorhabe, eines Tages in meinem Leben ein Kinderbuch zu schreiben. Aber es hat dann doch eine ganze Weile gedauert, ja.
Dein Kinderroman Die Zukunft in meiner Hand ist ja im Gulliver Verlag erschienen und richtet sich an Kinder ab 10 Jahren. Bist du denn auf die Geschichte gekommen?
Das war so, hat ein bisschen was mit der Genese, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, was zu schreiben, zu tun. Also ich habe es ein bisschen andersrum gemacht, wie wahrscheinlich die meisten. Also ich saß nicht zu Hause und habe ein Buch geschrieben und das dann an Verlage geschickt, tatsächlich, sondern wirklich, also genau den anderen Weg, quasi. Ich habe einfach durch Zufall und aus einem ganz anderen Grund mich mit jemandem vom Verlag, also Gulliver gehört ja zu Belz und Gelberg, zu dieser Verlagsgruppe, und da habe ich mich mit einer Lektorin unterhalten, aus einem ganz anderen Grund. Es hat eher was mit meiner Fernsehtätigkeit zu tun gehabt, da haben wir irgendwie ein Gespräch geführt. Und am Ende von diesem Gespräch habe ich gesagt, und übrigens, ich würde auch sehr gerne mal ein Kinderbuch schreiben. So. Und da konnte sie jetzt quasi nicht anders, als zu sagen, ja, super, dann schick mir doch mal was. So. Ja. Und dann wahrscheinlich halt, um mich dann abwimmeln zu können, nachdem ich halt was geschickt habe. Ja, also möchte ich jetzt nicht unterstellen, aber ich glaube schon, dass das erstmal so die Idee war. Und dann habe ich das gemacht, wo ich auch denke, dass das mein bester Skill ist. Ich habe ganz, ganz viele Ideen geschickt. Also ich habe einfach eine Liste von 10 möglichen Kinderbüchern ihnen geschickt, 2 Tage später quasi. Die habe ich in dem Moment mir aus dem Gehirn rausgedrückt. Also immer so wie kleine Klappentexte quasi, die ich da geschrieben habe. Und dann kam relativ bald auch das Feedback zurück. Okay, wir sind ganz überrascht. Das ist ja doch gar nicht mal so schlecht. Das können wir uns eigentlich ganz gut vorstellen. Das ist eigentlich, jedes hat irgendwie was und könnte theoretisch ein Kinderbuch sein. Und dann wurde ich gebeten, von 2 halt ein Exposé zu schreiben. Von 2 dieser Ideen. Also die hat sich dann quasi aus dieser Fülle, aus diesem breiten Angebot, was ich da gemacht habe, hat sich der Verlag dann 2 Geschichten ausgesucht. Und nachdem ich das Exposé geschrieben habe, wurde sich dann fokussiert auf die eine, die jetzt dann Die Zukunft in meiner Hand geworden ist. Ja. Und dann habe ich überhaupt erst das Buch geschrieben. Ja.
Okay, das heißt, du hast noch nicht mal eine Leseprobe eingereicht, sondern ausschließlich das Exposé?
Also im ersten Schritt ja. Im zweiten Schritt wurde ich dann allerdings gebeten, die ersten 3 Kapitel zu schreiben, weil ich ja noch nie ein Buch geschrieben hatte. Also das heißt, also ich komme ja vom Fernsehen und ich habe auch viel mit Kinderfernsehen zu tun. Also man kann schon davon ausgehen, dass ich da irgendwie so ein bisschen Bezug dazu habe. Aber ob ich jetzt wirklich, sage ich mal, dieses literarische Schreiben, also einen Kinderroman dann auch wirklich zu verfassen, wollten die schon nochmal sehen. Deswegen musste ich dann quasi 3 Kapitel schreiben. Die ersten 3 Kapitel einfach habe ich geschrieben. Die hat dann, glaube ich, auch im Verlag haben die ganz viele Leute gelesen und so. Da musste jeder quasi das absegnen. Ja, okay, der kann das. Und dann habe ich meinen Verlagsvertrag bekommen, genau.
Ja, spannend. Ja, bei mir war es auch ganz ähnlich. Auch ich bin erst auf der Messe rum und habe mit den Verlagen gesprochen. Und als ich dann so ein Gefühl hatte, okay, die und die suchen nach Themen, nach einer Zielgruppe, die mir liegt, wo ich Lust zu habe, was zu schreiben, erst dann hatte ich überhaupt erst angefangen zu schreiben und das Manuskript eingereicht, ja, tatsächlich.
Mhm. Genau. Ja, ich glaube, das ist so ein Weg, da denken viele gar nicht dran. Es hat natürlich wahnsinnig viele Vorteile. Also für mich war es natürlich auch, also um es deutlich zu sagen, ein Tritt in den Arsch. Ja, weil ich habe ja jetzt gerade einen Verlagsvertrag unterschrieben. Ich wusste, wann ich mein Manuskript abzugeben habe, wie umfangreich das zu sein hat. Und dann habe ich das halt einfach auch gemacht. Ja. Wenn ich jetzt das Buch einfach geschrieben hätte, so aus mir selbst heraus, dann gibt es ja niemanden, der mich zwingt, jetzt auch fertig zu werden und keine Ahnung, ohne Vorgabe und irgendwas. Also das war schon auch gut. Also das hat mich definitiv auch dahin gebracht. So. Und es hat natürlich auch den Vorteil, dass die Verlage bekommen halt das, was sie wollen, anstatt dass sie irgendwelche Manuskripte eingereicht bekommen, wo jemand sich wahnsinnig viel Arbeit gemacht hat. Aber es passt überhaupt gerade nicht in das rein, was sie gerade suchen oder was, also was der Verlag generell sucht, aber auch was der Markt jetzt gerade sucht. Das ist natürlich dann traurig für alle Beteiligten. Der Verlag kriegt nicht das, was er braucht. Die Autorin hat was geschrieben, was keiner haben will. Das ist natürlich sehr bedauernswert. Und da das Problem hatte ich quasi nie. Deswegen, das ist tatsächlich schon ein Vorteil. Ja.
Das heißt, du schreibst ausschließlich auf Zuruf oder gibt es schon auch Themen, wo du sagst, okay, die liegen mir besonders am Herzen?
Nee, also das sind ja schon auch, also ich würde mich jetzt trotzdem nicht als klassischen Auftragsautor oder sowas sehen. Also ich glaube, ich könnte das, aber das sind ja schon alles unique Sachen. Also ich schreibe jetzt ja nicht den Band 17 einer bestehenden Reihe und halte mich dann an die Vorgaben, die es da so gibt. Das sind ja schon auch ganz eigenständige Ideen von mir. Und die liegen mir dann schon auch sehr am Herzen, tatsächlich. Aber immer, bis jetzt zumindest war es immer so, mit einem Gespräch vorab quasi. Also wo man einfach schon mal wusste, worum geht's denn. Also auch jetzt das Kinderbuch, also das Bilderbuch, was ich jetzt schreibe, da haben wir schon alles besprochen. Also wir wissen schon, was das sein soll. Also ich kenne den Umfang, ich habe besprochen, was die Idee ist, wie wir das Buch enden lassen wollen, welchem Setting das spielt. Und jetzt habe ich noch 3 Wochen, um das tatsächlich jetzt dann den ersten Draft zumindest da irgendwie hinzuschreiben. Genau.
Im Hintergrund sieht man ja auch das Cover von deinem letzten Bilderbuch, ja. Otuf.
Das ist purer Zufall, dass das da so im Bild steht. Das ist Otuf aus dem All.
Ein ganz, ganz zauberhaftes
Bilderbuch. So muss man das eigentlich halten, also wenn man ein Bild sieht.
Ja, perfekt, ja. Über ein Alien, der auf die Welt kommt zu uns und erstmal Angst vor den Menschen hat.
Ja.
Auch ein
Zurecht.
Zurecht, ja. Und wird dein neues Bilderbuch da eine Fortsetzung oder geht es wieder in eine ganz andere Richtung?
Es ist der gleiche Verlag. Okay. Also es ist auch wieder der vegane Kinderbuchverlag, der sich speziell mit tierethischen Themen auseinandersetzt, aber subtil aufgearbeitet, auch für schon jüngere Kinder, die sich vielleicht Fragen stellen, warum streicheln wir die Kuh eigentlich nicht, sondern essen sie? Das hat auch da wieder einen tierethischen Aspekt, ist aber ein komplett eigenständiges Buch, hat damit jetzt tatsächlich gar nichts zu tun. Wird an Weihnachten angesiedelt sein und es geht um eine Pute. Mehr möchte ich noch nicht verraten.
Ah, da bin ich schon sehr gespannt und auch Otuf ist ein ganz zauberhaftes Bilderbuch. Und ich habe auch deine Podcast-Folge mit der Verlegerin gehört, was bei Kinderbüchern oder generell bei Büchern alles nicht vegan ist. Und das fand ich mega spannend. Also hört
verrückt.
Auch gerne mal bei Andreas Podcast die Neurotainment-Show rein. Und gerade in diesen Heftklammern, dass die nicht vegan sind, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen.
Also das ist wirklich, das ist das Verrückteste eigentlich. Ja,
ja, also das mit dem Knochenleim und so, das weiß man noch so ein bisschen.
Ja.
Aber das fand ich wirklich ganz crazy, dass man für Heftklammer tatsächlich tierisches Fett braucht. Also ganz spannende Folge. Ja.
Genau, und du kannst wirklich auf der ganzen Welt keine Heftklammern bekommen, die nicht durch tierisches Fett gezogen worden sind, bevor sie dir geliefert werden. Das ist wirklich absurd. Aber ja, genau, mit solchen Themen muss man sich dann halt, wenn man ein veganes Produkt herstellen will, irgendwie auseinandersetzen. Und genau darum geht es ja aber auch, dass man eben solche Sachen mal benennt und sich fragt, muss das jetzt eigentlich wirklich so sein?
Mhm. Ja. Du warst ja auch gerade in Gran Canaria im Schreibretreat.
Mhm.
Warum?
Also was ich sehr gut kann, würde ich sagen, ist ganz schnell ganz viele Ideen raushauen. Das habe ich ja eben schon gesagt. Was ich auch ganz gut kann, ist so im Alltag, also ich stehe immer sehr früh auf, ja, also wirklich sehr, sehr früh. Es geht schon so ab 5 Uhr los manchmal. Und setze mich dann an den Rechner und kann quasi, bevor mein eigentlicher Arbeitsalltag beginnt, schon arbeiten. Also das heißt auch was schreiben. Was ich aber überhaupt nicht kann, so im Alltag, ist mir was ausdenken. Also damit meine ich jetzt nicht die Idee haben, sondern das Ausarbeiten einer Idee. Also dass ich wirklich überlege, was macht da jetzt wirklich am meisten Sinn, und da stört mich alles. Also auch, also wenn einfach, da möchte ich einfach mal ein paar Tage lang auch mit niemandem reden. Also das heißt, da mache ich immer sowas in der Art wie einen Schreiburlaub tatsächlich. Wenn ich weiß, ich habe jetzt ein größeres Projekt, das muss ich jetzt plotten, da muss ich jetzt mal richtig mich reinknien, dann haue ich ab. Irgendwie so ein bisschen Airbnb oder irgendwas, wo ich eine Küche habe, wo ich also mich selbst versorgen kann. Am liebsten was, wo es warm ist. Also meistens war es Ibiza. Jetzt habe ich mal Gran Canaria ausprobiert, weil ich jetzt halt im Winter mal weg wollte, wo es irgendwo, wo ich nicht erfriere.
Ja. Natürlich ist so ein sonniges, warmes Retreat was Feines, aber könntest du nicht auch zu Hause einfach die Klingel und das Telefon abstellen?
Ja, aber nee. Nee, irgendwie, also ja, schwierig. Also, weil es hat tatsächlich, ich bin da nicht ganz so fokussiert. Das sind so die vielen Ablenkungen, die man hier so hat. Also, ich habe auch, ich würde es eine Film- und TV-Sucht nennen. Also, das ist ja auch so ein bisschen was Berufliches, aber ich gucke wahnsinnig viele Filme und Serien. Also wirklich sehr, 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 sehr viel. Und das mache ich dann zum Beispiel ganz oft bewusst auch da nicht. Also hier habe ich so ein kleines Heimkino, wo ich dann eigentlich bei jeder Gelegenheit, wenn ich nichts zu tun habe, mir irgendwas angucke. Und das mache ich dann, wenn ich da unterwegs bin, nicht. Da bleibe ich wirklich so richtig in meiner Bubble, und da kann es auch niemand nicht sein, dass sich jemand meldet bei mir oder keine Ahnung. Also da rede ich dann nur, wenn ich mal im Supermarkt bin, irgendwie mit der Bedienung an der Kasse. Und das war's. Und ansonsten bin ich so in meiner Welt und mache lange Spaziergänge, und ja, irgendwie brauche ich das. Mhm. Und warm brauche ich halt auch. Und ne, der deutsche Sommer ist ja auch knapp.
Ja.
Ja.
Aber du kannst ja auch nicht immer zum Plotten flüchten. Also hast ja gerade erzählt, jetzt steht ein Bilderbuch an, das muss in 3 Wochen fertig sein. Was machst du denn dann?
Ja, also da ist es, das ist ja jetzt quasi jetzt schon, da sind wir jetzt schon über das Plotten hinaus.
Okay.
Also da gibt es ja die Idee schon, also da, ich weiß auch schon, was passieren soll. Ich kenne den Aufbau auch schon, es gibt so eine kleine Liste. Das ist ja bei einem Bilderbuch jetzt auch nicht ganz so umfangreich. Das existiert da in dem Fall schon. Und da kann ich jetzt, ja, ausarbeiten. Also, und das Schreiben, das kriege ich schon so hin, wenn ich mich da konzentriere. Also ich setze mich wirklich immer morgens direkt mit meinem Kaffee als allererstes an genau diesen Platz, wo ich jetzt hier gerade sitze. Also das ist auch der Ort, wo ich hier, das ist mein Podcast-Studio, wo ich meine Podcasts für die Neurotainment-Show immer aufnehme. Da schreibe ich aber dann auch. Also ich habe hier so eine große Tageslichtlampe, die mir so richtig ins Gesicht strahlt, damit ich das Gefühl habe, ich würde direkt in der Sonne sitzen, und trinke dann sehr viel Koffein. Und während ich so wach werde, höre ich sehr laut Musik. und schreibe dann. Also das ist wirklich meine Methode. Und das funktioniert ganz gut. So bis dann halt irgendwann kommt halt der Alltag dann so, keine Ahnung. Spätestens ab 8 muss ich mich bewegen.
Okay, und fürs Plotten sammelst du einfach erstmal deine Ideen, bis du dann wieder die Möglichkeit hast, dich in dein Refugium zurückzuziehen und da die Plots dann auszuarbeiten.
Genau. Also ja, idealerweise mache ich das so, weil ich weiß, da komme ich weiter einfach, genau.
Mhm.
Ja.
Und wie findest du Ideen für deine Geschichten? Ist das so im Alltag, dass du da in so Situationen denkst, ah, da könnte man was draus machen? Oder recherchierst du da auch vorher, welche Themen gerade für die Verlage interessant sind?
Also ja, also ich diverse Dinge mache ich da so. Also ich bin da auch ein bisschen so ein Streber. Also als ich zum Beispiel, als ich wusste, ich würde jetzt etwas schreiben für Welz, ja, also für den Gulliver Verlag, habe ich erstmal sehr viel Geld ausgegeben. Weil ich habe mir wahnsinnig viele Bücher von diesem Verlag besorgt. Ja, ich habe einfach die ganze Zeit Bücher aus dem Belz Verlag gelesen. Also ich kannte wahrscheinlich das Sortiment so gut wie die Lektoren dort. Ja, und damals hatten die auch einen Podcast gemacht, irgendwie mit, weiß ich nicht, 100 Folgen, wo sie verschiedene Autoren interviewt haben. Den gibt es leider jetzt nicht mehr. Da habe ich mir auch alle Folgen angeguckt. Also ich wollte mich einfach auskennen. Ich wollte wissen, was machen die, was suchen die, wie ticken die. Also sowas mache ich dann schon. Beobachte auch generell den, jetzt in meinem Fall den Kinderbuchmarkt, sehr stark. Gehe eigentlich an keiner Buchhandlung vorbei. Ich gucke mir immer an, was es da gibt. Ich hole mir auch immer mal wieder was mit. Also auf meinem Stapel ungelesener Bücher liegen auch immer wieder Kinderbücher. Weil ich das generell auch ganz gerne lese. Also es ist jetzt keine Qual, es ist jetzt nicht unbedingt schlimm für mich, das zu tun. Also auch als erwachsener Mann lese ich einfach ganz gerne. Ich finde das oft unterhaltsam. Lustige Kinderbücher, da kann ich durchaus was mit anfangen. Meine Lieblingsbücher sind auch im weitesten Sinne Kinderbücher, so Sachen von Michael Ende oder sowas. Deswegen, da komme ich ganz gut mit klar. Sowas mache ich auf jeden Fall. Da geht es ja aber auch schon wieder mehr um die Ausarbeitung dann, dass man so ein Sprachgefühl kriegt oder sowas. Mhm. Wie sind diese Dinger geschrieben eigentlich überhaupt für diese Zielgruppe, die ich da jetzt ansprechen soll? Die Idee an sich, so der erste Funke, also jetzt bei Die Zukunft in meiner Hand, da geht es ja um eine App, die Zukunft voraussagen kann. Und ein 12-jähriger Junge, der sich das runterlädt, weil er das auf seinem neuen Smartphone hat, jetzt mit 12 endlich ein Smartphone gekriegt und lädt dann diese App herunter, die behauptet, die Zukunft vorhersagen zu können und stellt fest, es stimmt. Ja, das ist so quasi die Prämisse von diesem Buch. Und da gibt es eigentlich zwei Methoden. Entweder tatsächlich ganz oft träume ich Ideen, also ich träume einfach von einem Buch, was ich geschrieben habe, so, ja, dann habe ich das in der Hand und denke, oh, gute Idee. das kann tatsächlich passieren. Also das ist auch unter anderem, also ich mache ja auch Filme, das ist bei meinem ersten Spielfilm definitiv der Fall gewesen. Den habe ich im Kino gesehen, im Traum und dann beschlossen, genau den machst du jetzt. Das kann passieren, aber du kannst mich auch schütteln. Also du kannst auch einfach sagen, so, Ideen für Kinder ab 10. Schütteln, 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 schütteln. Und dann fällt eine nach der anderen raus. Das geht tatsächlich auch. Ja.
Du hast ja gesagt, du hast 10 Geschichten eingereicht. 2 davon waren für den Verlag interessant. Ist das auch so deine Erfahrung beim Finden von Ideen, dass irgendwie nur 1 oder 2 von 10 Ideen am Ende auch wirklich tragfähig sind?
Ja. Also ist so, also weil man ja auch nicht, also man weiß ja auch immer nicht, was die Verlage so wirklich suchen. Also man kann sich natürlich ein Verlagssortiment angucken, man kann sich angucken, was hat dieser Verlag in der Vergangenheit gemacht. Da kann man sich schon einen ganz guten Eindruck auch bekommen davon. Aber man weiß ja nicht, was die in ihren Sitzungen gerade besprechen. Ja, die, wahrscheinlich treffen die sich einmal die Woche, setzen sich zusammen und überlegen, ah, was passiert. Ja, und dann reden sie darüber, ja, da gibt es gerade dieses eine Buch, das ist gerade auf dem Markt erschienen, das scheint ganz gut zu funktionieren, warum haben wir sowas eigentlich nicht? Ja, und dann musst du genau in dieser Woche, müsstest du dein Manuskript einreichen mit genau dem Thema, was Konkurrenz machen kann, über das, wo sie gerade vor 12 Stunden in ihrer Montagskonferenz drüber gesprochen haben. Ja, das ist ja auch sehr unwahrscheinlich. Ja, deswegen ist das einfach schon so. Deswegen finde ich jetzt diese Methode, wie ich die da jetzt meistens gemacht habe, dass ich die einfach den Ideen an den Kopf werfe und die können mir selbst sagen, welche von meinen möglichen Ideen am besten zu ihnen passt, ist eigentlich super.
Übrigens für alle da draußen, die jetzt gerade denken, oh nein, aber ich habe doch nur mein eines Manuskript. Wir sprechen hier auch gerade von den ganz großen Publikumsverlagen. Bei den kleineren Verlagen läuft es immer noch mal ein bisschen anders. Aber auch ihr könnt getrost sein, wenn ihr mal eine Idee habt, wo ihr im Nachhinein denkt, na, die taugt nichts, ist okay. Das ist voll okay, denn auch bei echten Profis, sag ich mal überspitzt, taugen 9 von 10 Ideen nichts.
Na, das würde ich jetzt so nicht sagen. Also tatsächlich, man kann ja dann auch so Ideen recyceln. Ja? Also das heißt ja nicht unbedingt auch, dass die Idee schlecht ist. Das heißt vielleicht, dass sie jetzt gerade da nicht passt. Man kann sie aber dann vielleicht ein Jahr später oder bei einem anderen Verlag passt sie vielleicht dann sehr wohl. Also das heißt, das kann man dann ja durchaus nochmal versuchen. Also manchmal ist es ja auch so, dass manchmal habe ich ja auch eine Idee, wo ich denke, die ist ganz toll und dann ein paar Jahre später denke ich nochmal drüber nach, echt, das fandest du gut? Wieso eigentlich? Ja, so. Aber das geht einem ja wahrscheinlich auch selbst so, wenn man ehrlich ist. Ja, genau.
Und ich finde auch, schlechte Ideen haben einen Wert, denn oft ist es bei mir so, dass selbst wenn ich erkenne, okay, die Idee taugt nichts, die ist nicht so das Gelbe vom Ei, dass ich aber dann dadurch die Inspiration für eine andere Idee bekomme, die dann nochmal eine ganze Schippe besser ist. Also ich finde es auch oft einfacher, mit einer schlechten Idee oder einem schlechten Entwurf anzufangen und das dann zu überarbeiten und daraus was Besseres zu kreieren, als gleich einen super Einfall zu haben oder das Manuskript sofort perfekt auszuarbeiten.
Mhm. Genau. Es ist ja auch, manchmal muss man sagen, es ist ja nicht jede Idee jetzt per se, wenn man sie so in einem Satz erklärt, direkt genial. Ja, manchmal klingt es vielleicht auch erstmal, ja, kann man machen, aber jetzt gar nicht so spektakulär. Und wenn man, jetzt bin ich gerade abgelenkt, weil mich doch schon wieder jemand anruft. Okay, es tut mir leid.
Alles gut.
Ich bin überhaupt nicht multitaskingfähig. Das ist noch so eine Sache, die ich gar nicht kann. Genau, also ich finde, in der Ausarbeitung ist es ja auch ganz viel. Also jetzt habe ich kurz so die Prämisse erklärt von die Zukunft in meiner Hand. Ja, das ist so die Idee, da ist dieser Junge, der hat jetzt diese App, der kann jetzt die Zukunft so vorhersagen. Und das ist aber trotzdem nicht das, was dieses Buch letztendlich ausmacht, wenn du es jetzt liest. Ja, also das ist vielleicht das, was du eine catchy Idee finden kannst, um das Buch dann in die Hand zu nehmen oder sowas. Und das ist das, was du auf dem Klappentext liest. Und dann wird vielleicht noch angedeutet, dass da verrückte Dinge passieren und dass er versucht, ein Mädchen damit zu beeindrucken und so mit seinem Talent der Zukunftsvorhersagerei. So. Aber letztendlich ist es aber kein Buch, wo es genau darum geht, dass irgendwie so ein Handy so toll ist oder sowas, sondern es ist eben ein Buch, wo es darum geht, eher sich selbst zu finden. Weil dieser Junge wird im Laufe der Geschichte etwas vor allem über sich selbst erfahren und was er wirklich tun muss, um das Mädchen zu beeindrucken, die er so gerne kennenlernen möchte. Und das ist nämlich ganz was anderes, als die Zukunft vorherzusagen. Und auch viel einfacher letztendlich. Und darum geht es eigentlich, ja. Und das ist dann aber quasi so ein bisschen, das ist dann das, was man in der Ausarbeitung halt macht. Also bumm, ich glaube, das ist so, ne, man sagt ja auch Bearbeitungstiefe. Also ich glaube, du kannst aus fast jeder Idee, wenn du ganz tief reingehst, wenn du immer weiter gräbst und es weiter bearbeitest und noch besser machst und noch besser und noch besser und was will ich eigentlich damit sagen? Und da kannst du, glaube ich, immer ganz, ganz viel rausholen. Auch auf eine Idee, die, wenn du nur den ersten Satz hörst, keine Ahnung, ja, dann irgendeine Geschichte, zwei treffen sich, verlieben sich, dann trennen sie sich wieder. Ja, super, was ist denn das für eine Idee? Ja. Aber wenn du, das kann funktionieren, Ja, wenn du da eben ganz tief reingehst. Ja.
Total. Und genau deshalb sage ich meinen jungen Autorinnen und Autoren auch immer wieder, es gibt eigentlich keine schlechten Manuskripte. Es gibt nur solche, die schon fertig sind und solche, die man noch überarbeiten darf.
Ja, genau.
Welchen Einfluss hat denn aus deiner Sicht die Vita eines Autors auf den Erfolg oder Misserfolg bei der Verlagssuche?
Das ist tatsächlich, glaube ich, der größte Anfängerfehler, den alle machen. Dass sie sich nämlich nicht in die Lage dessen versetzen, der jetzt dieses Buch herstellen soll. also bei der Verlagssuche ist das natürlich ein Thema. Im Self-Publishing ist es nochmal ein bisschen was anderes, aber auch gar nicht so ganz so weit weg davon. Also man muss sich ja jetzt einfach fragen, warum sollte man dein Buch verlegen? Ja, ja, jetzt wäre die erste naheliegende Antwort, ja, weil es halt ein tolles Buch ist. So. Ja, du, ich meine, es ist also, du hast irgendwann eine Idee für ein Buch, du schreibst es dann auf, du arbeitest es auf, arbeitest ein halbes Jahr, ein Jahr, vielleicht mehrere Jahre deines Lebens an diesem Buch. Ja. Dann investierst du vielleicht noch Geld, holst dir jemanden, der dir ein Lektorat macht und dann wird das nochmal poliert und überarbeitet und das ist dann jetzt einfach wirklich ein gutes Buch. Ja. Also das ist auch mit Sicherheit so. Ja. So, und jetzt schickst du das halt einem Verlag. Und was guckt der sich jetzt an? Dann hast du jetzt halt, ich sag jetzt mal überspitzt, ein Kinderbuch geschrieben über ein Mädchen und was weiß ich, auf einem Pferdehof. So. Und du selbst, ja, der du das geschrieben hast, bist aber ein 60-jähriger Mann ohne Kinder, der nicht reiten kann und auch noch nie was mit Tieren zu tun hatte und eine Pferdehaarallergie hat. und der, ja, keine Ahnung, überhaupt keinen Bezug zu dem hat, was er da schreibt. Ja, weil das ist ja gar nicht verkehrt im Prinzip. Vielleicht hat er trotzdem ein fantastisches Buch geschrieben, weil er sich super da reinversetzen kann. Aber der Verlag fragt sich, ja, was sollen wir denn mit dem machen? Stell dir doch mal vor, wir setzen den jetzt in irgendwie in eine Talkshow oder sowas. Ja? Und was soll der denn dann darüber erzählen? Also deswegen, das meine ich ja, die Vita ist unfassbar wichtig dabei. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, meine Bücher, die ich so schreibe, die haben alle immer was Fantastisches, weil das quasi was ist, was sich durch mein ganzes Leben durchzieht. Ja, ich habe einen Spielfilm gemacht, der ist ein Science-Fiction-Zeitschleifen-Spielfilm, den wir so ohne Geld gemacht haben oder sowas, der aber relativ viel rumgekommen ist zumindest. Ich habe schon immer Kinderfernsehen gemacht beruflich, deswegen wundert sich jetzt auch niemand, wenn er jetzt ein Kinderbuch schreibt. Das ist jetzt auch, ja, was anderes wäre es, wenn ich jetzt aber einen realistischen Thriller geschrieben hätte oder sowas. Da würde man sich auch fragen, wieso schreibt er denn jetzt plötzlich oder einen Horrorroman oder was weiß ich. Damit hat er doch überhaupt nichts zu tun. Der macht doch Kinderfernsehen und hat so einen verrückten Science-Fiction-Film gemacht. Ja? Aber in der Kombination, also wenn wir jetzt wieder bei O-Tuff aus dem All sind, das ist eine Science-Fiction-Geschichte für Kinder. Mhm. Also da finden sich quasi zwei Bausteine aus meiner Vita wieder. Gleichzeitig bin ich auch irgendwo präsent, also ich finde auch im Internet statt, ja, ich habe einen Social Media Account, der immer weiter wächst, ich versuche da auch ein bisschen nach rauszugehen, habe halt öfters zumindest meine Business-blau gefärbten Haare, also das ist ja schon auch so ein Wiedererkennungsmerkmal oder sowas, da kann der Verlag quasi sehen, okay, den können wir losschicken, ja, der kann was dazu sagen, ja, das betrifft ihn wirklich, das ist seine Story. Und der findet auch so ein bisschen in der Öffentlichkeit statt, ja. Und das finden die super. Und dann lesen sie vielleicht das Manuskript auch und stellen dann fest, oh, jetzt ist ja auch noch das Buch gut. Wir hätten es auch genommen, wenn es schlecht gewesen wäre, aber jetzt, wo wir auch noch sehen, das ist gar nicht mal so übel, ja, super, der kriegt einen Vertrag. Und das andere ist halt, wenn das so überhaupt keinen Bezug hat, also wenn der, ich sag mal, auch das eigene, ich meine, nicht jeder hat jetzt so wahnsinnig viele Dinge vielleicht dann auch gemacht, auch je nachdem, vielleicht ist man ja auch jung oder was weiß ich. Aber ich sehe das jetzt auch gerade im Kinderbuchbereich, es ist ganz, ganz oft so, KinderbücherautorInnen, es sind meistens Frauen, muss man dazu sagen. Ich würde mal behaupten, ohne jetzt eine Statistik vor mir zu haben, wenn wir alle Menschen, die Kinderbücher schreiben, die das tun, weil sie entweder in der Erziehung arbeiten, also das heißt Kinderschullehrer oder an der Kita tätig oder was weiß ich, und alle jungen Mamas da rausstreichen, dann bleiben ganz, ganz wenige übrig. Ja. Deswegen ist das alleine noch kein Alleinstellungsmerkmal, sondern man muss einfach sich überlegen, warum bin ich jetzt die perfekte Autorin für genau diese Geschichte? Was ist vielleicht meine Geschichte, die dahin geführt hat? Ja, als wäre es vorbestimmt. Ja, ich musste dieses Buch schreiben, weil niemand anderes könnte das. Ja. Es gibt keinen, der so beknackte Ideen hat, wie ich jetzt zum Beispiel. ja, und der jetzt, wenn wir wieder bei dem veganen Bilderbuch sind, zum Beispiel ein Autor, der eben halt verrückte Science-Fiction-Geschichten sich ausdenkt, der für Kinder schreibt und auch für Kinder schreiben kann, bewiesenermaßen schon, und der vegan lebt. So, das ist eine Kombination, da sagt natürlich der vegane Kinderbuchverlag, ja. Und wäre das jetzt alles nicht gegeben, wäre ich jetzt Metzgermeister und hätte noch nie ein Kinderbuch geschrieben und mag eigentlich auch nur Horrorfilme. Warum? Mhm. Ja. So, deswegen, das darf man einfach nicht außer Acht lassen. Das muss einen aber auch nicht entmutigen. Also, sorry, dass die Antwort jetzt zu lange ausfällt, aber weil man kann daran ja auch arbeiten. Man kann sich ja auch genau überlegen, was will ich denn machen? Warum will ich das machen? Und weil es hat ja meistens auch irgendwie einen persönlichen Grund, warum man jetzt sowas schreiben will. Und man muss einfach nur drüber nachdenken, wie man den dann vielleicht auch darstellen kann, öffentlich quasi, damit man es auch nachvollziehen kann.
Total. Meine Erfahrung ist sogar, und ich behaupte jetzt einfach mal, dass wirklich alle Kinderbuchautorinnen und Autoren, die zu mir kommen, immer eine ganz starke Herzensbotschaft haben, die sie mit dieser Geschichte in die Welt hinaustragen wollen. Und meine Aufgabe auch in meinem Schreibcoaching sehe ich auch darin, mit den Autorinnen gemeinsam das rauszuarbeiten, was hat das mit deinem Leben zu tun? Und oft ist es den Autorinnen auch bewusst, aber sie trauen sich noch nicht, damit rauszugehen, weil es oft auch was ganz Persönliches ist. Etwas, was vielleicht auch in der Kindheit ihnen selbst gefehlt hat. Was vielleicht auch schmerzhaft ist, darüber zu sprechen. Und wo man sich auch verletzlich zeigt, wenn man darüber spricht. Und da möchte ich euch immer ermutigen und sagen, traut euch. Traut euch, damit rauszugehen, weil genau das ist es dann auch, wo die Menschen dann eine Verbindung zu euch fühlen. Und eigentlich letzten Endes, egal ob man zu einem Verlag will oder im Self-Publishing sein Buch veröffentlicht, das ist es, was die Leserinnen wollen. Das ist auch, was die Erwachsenen wollen, die das Buch dann für ihre Kinder kaufen. Die wollen da eine Verbindung spüren. Die wollen sagen, okay, da sind Werte, für die stehe ich auch ein. Oder die Autorin hat Erfahrungen gemacht, die ich meinen Kindern ersparen möchte. Ja, und die hat aber genau deshalb die Skills, die es braucht, um mein Kind zu stärken.
Genau. Ja. Genau, also das meine ich. Es muss nicht, die Vita muss passen, muss nicht heißen, dass ich jetzt schon 20 Jahre in diesem Geschäft in irgendeiner Form gearbeitet habe. Also so wie ich jetzt beispielsweise schon lange Kinderfernsehen mache oder sowas. Das muss es gar nicht, das braucht es gar nicht. Aber zum Beispiel, keine Ahnung, ich schreibe jetzt ein Kinderbuch über eine Schildkröte. So, und dann habe ich vielleicht, warum schreibe ich denn ein Kinderbuch über eine Schildkröte? Ja, vielleicht, weil ich als Kind eine Schildkröte hatte. Ja, und vielleicht habe ich diese Schildkröte manchmal schlecht behandelt und bis heute ein schlechtes Gewissen deswegen. Ja, zum Beispiel. Ja, und das verarbeite ich jetzt auf irgendeine Art und Weise mit einem lustigen Kinderbuch, wo ich vielleicht dann auch den Kindern dazu auffordere, ihre Schildkröte gut zu behandeln. Und zack, schon habe ich quasi etwas aus meinem Leben in dieses Buch gepackt. Die Leute verstehen, warum ich dieses Buch schreiben wollte. Und das hilft dem Verlagen extrem. Das hilft aber auch, wenn du Self-Publisher bist, im Verkauf von deinem Buch anschließend, weil das die Geschichte ist. Weil auch die Leser und Leserinnen fragen sich ja, warum wurde dieses Buch jetzt geschrieben von dieser Person. Und da hilft es auch. Und das muss man sich einfach nur mal kurz vergegenwärtigen und dann kann man, glaube ich, da ganz viel weiterkommen.
Und gerade für junge AutorInnen ist das ja auch ein Vorteil. Ja, weil oft kommen sie zu mir und sagen, ah, was schreibe ich denn meine Vita? Ich habe noch nichts veröffentlicht. Mhm. Was soll ich denn da angeben, außer mein Geburtsdatum?
Ja.
Es ist genau das. Eure
Aber es
Verbindung
ist, es sind ja auch andere
Buch.
Sachen. Ja. Genau, genau, genau. Also bei mir ist es zum Beispiel so, also auch je nachdem, welche Vita du dir anguckst, es gibt ja immer so eine Kurzvita, die dann auch irgendwie bei Amazon, was weiß ich, immer steht oder sowas im Autorenprofil, ja. Da steht zum Beispiel bei mir auch drin irgendwo, ich glaube, das ist auch die Vita, die mit im Buch veröffentlicht ist, im ersten. Da steht drin, dass ich mit 7 Jahren, als ich 7 Jahre alt war, den Film E.T. im Kino gesehen habe. Also ein Science-Fiction-Film für Kinder. Das ist also mein Thema dann schon. Und das war ja auch tatsächlich so. Das war für mich damals der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte Filme machen. Ja, ich bin da als Kind da so aus dem Kino raus und war vollkommen begeistert von diesem Film, habe mich natürlich totgeheult, als ich den gesehen habe. Und im Anschluss dachte ich, okay, das ist es, einfach Geschichte erzählen mit Filmen, das möchte ich machen. Also das heißt, das ist ja einfach nur eine ganz banale Geschichte. Ich meine, jeder ist schon mal irgendwie ins Kino gegangen, hat einen Film geguckt, ja, oder hat ein Buch gelesen, was einen begeistert hat. Aber das ist ja trotzdem was Persönliches, wenn man das so erzählt. Das war so eine Initialzündung, das hat mich total gekriegt. Und da steht auch bis heute, ist das der erste Satz in meiner Vita. Als ich 7 Jahre alt war, habe ich gemerkt, dass ich Geschichten erzählen ganz toll finde, weil ich diesen Film gesehen habe. Dann kann auch direkt jeder damit relaten und sieht halt, ja, okay, ja, den fand ich auch toll, ja. genau, das kann also auch was ganz Banales sein und es muss jetzt keine 20-seitige Biografie sein, die irgendwie ganz viele Veröffentlichungen schon enthält. Die hat man natürlich am Anfang, logischerweise noch nicht.
Aber es ist eben etwas ganz Konkretes und Persönliches. Ja? Du schreibst nicht einfach nur, weil ich als Kind schon gerne Filme geguckt habe. Ja? Weil das wird dann wieder auf alle zutreffen. Nein, du nennst genau diesen einen Moment in deiner Kindheit, der für dich auch wirklich was Besonderes war.
Ja.
Der dein Leben wirklich auch nochmal in eine andere Richtung vielleicht gelenkt hat.
Genau.
Und genau darauf kommt es an, dass man das wirklich zu greifen kriegt und nicht irgendwie sich so schwammig drumrum wieselt, wie ich das sehr oft im ersten Entwurf einer Vita lese. Ja.
Genau. Ja, ich glaube, es ist halt auch die Angst, rauszugehen, so mit sich selbst. Ja. Ich kenne das ja auch. Also, wir haben ja darüber gesprochen kurz, ich habe ja auch einen Podcast. Und den habe ich vor allem auch deswegen gestartet, weil ich da eben nicht, wie jetzt bei einem Insta-Reel oder sowas, mit meinem Gesicht rausgehen muss, sondern mit meiner Stimme. Und das fand ich erstmal die angenehmere Vorstellung. Ja. Mittlerweile habe ich das Problem jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es auch Reels von mir und ich bin auch mittlerweile auf meinem Cover drauf, weil das nämlich auch tatsächlich besser ankommt. Die Leute wissen gerne, wie die Stimme aussieht. Das ist halt einfach so, man kommt da direkt weiter, ja. Aber das war im Prinzip meine Ursprungsmotivation. Also das heißt, ich verstehe wirklich jeden, der da nicht so mit sich selbst raus will oder was Persönliches von sich erzählen, aber man kann sich das halt trotzdem genau überlegen. Man muss ja auch nicht jedes Geheimnis von sich preisgeben. Wenn es irgendwas Schreckliches ist, was man vielleicht erlebt hat, man will darüber nicht erzählen, dann erzähl halt nicht darüber. Wenn du jetzt über jetzt was wirklich ein hartes Thema, aber wenn du jetzt irgendwas schreibst über häusliche Gewalt, ja, und du hast vielleicht häusliche Gewalt erlebt, also du hast ja offensichtlich ein Bedürfnis, darüber zu erzählen, weil du ja ein Buch darüber geschrieben hast. Warum dann nicht das auch mit dir verknüpfen? Warum so tun, als ob es nichts mit dir zu tun hat? Ich glaube mal, in 99 von 100 Fällen sind die Themen ja gar nicht jetzt sowas Hartes, wo man vielleicht so lange drüber schlucken muss. Aber da sollte man einfach, glaube ich, die Bereitschaft haben, wenn man rausgehen will und das tut man mit einem Buch, dann sollte man es auch tun.
Absolut, ja. Und natürlich darf trotzdem jeder immer für sich zu jedem Zeitpunkt neu entscheiden, was teile ich Persönliches und was ist wirklich privat. Ja, da unterscheide ich immer. Es gibt Persönliches und ich teile ganz, ganz viel Persönliches mit euch. Aber es gibt auch so ein paar Dinge, wo ich sage, nee, das ist privat. das betrifft mich und meine Familie.
Genau.
Und das muss noch nicht mal was Schlimmes sein. Ja, aber es gibt so einfach ein paar Dinge, wo man sagt, nee, das ist hier so mein kleines Heiligtum. Ja. Das trage ich nicht nach außen. Und dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Ja, und das verändert sich auch mit der Zeit. Ja, auch ich war am Anfang so, oh nee, bloß nicht vor der Kamera sprechen. Ja, dann macht man halt erstmal nur Insta-Beiträge, ja, mit Fotos von seinem Notizblock, ja, und dann tastet man sich so nach und nach ran, ja.
Genau, also ich mache das ja auch, also ich gehe jetzt sehr viel raus, auch mit mir selbst, aber ich erzähle zum Beispiel überhaupt nichts Privates da draußen, also da gibt es nichts, also es weiß niemand, ob ich eine Partnerin habe oder irgendwas, das findet in der Öffentlichkeit nicht statt, weil es geht jetzt keinem was an. Andere Dinge jetzt, also dass ich eben, was ich beruflich mache oder was ich nebenberuflich mache, darüber erzähle ich und da erzähle ich auch alles Mögliche und man darf auch hören, wie ich sehe, hören und sehen, wie ich aussehe und wie ich klinge, so rum. Das ist auch okay. Genau, diese blauen Haare habe ich so als Wiedererkennungsmerkmal, das funktioniert dann auch, dann wird man vielleicht auch mal auf der Messe angesprochen, Andreas, da bist du wieder. Hab dich schon von Weitem gesehen, die blauen Haare. Ja, das kann auch wirklich sehr hilfreich sein. Es ist auch super, das ist besser als eine Visitenkarte, habe ich festgestellt. Weil Visitenkarten habe ich nämlich immer dann nicht dabei, wenn ich sie gerade bräuchte. Das ist so ein Ding von mir. Ich glaube, das kennen aber viele andere auch. Aber da kann man super dann im Nachhinein dann einfach sagen, hey, ich war übrigens der mit den blauen Haaren. Und ich schreibe dir jetzt gerade mal eine Mail und dann kommt zurück so, klar, ich erinnere mich natürlich, weil kann man das vergessen, so ungefähr. Also man muss sich schon so ein bisschen überlegen, was ist für einen selbst okay, was möchte man von sich erzählen und aber man sollte nicht zu viel Angst haben, glaube ich, auch auszugehen. Ja. Also sonst muss man ja auch kein Buch schreiben, weil das ist ja auch immer für die Öffentlichkeit. Also das ist ja ein Schritt in die Öffentlichkeit. Also wenn man jetzt vollkommen verschlossen ist, dann will man wahrscheinlich auch gar kein Buch schreiben.
Ja, klar. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, in dem Moment, wo man sich selbst treu bleibt und damit sichtbar wird, zieht man auch ganz viele Menschen in sein Leben, die genau das toll finden. Ja, viele haben immer Angst, oh nein, dann kommen ja ganz viele Menschen, die sagen, oh, wie doof. Aber das ist gar nicht der Fall. Gerade im Gegenteil. Man zieht damit Menschen an, die sagen, ich finde dich toll, so wie du bist. Und genau deshalb lese ich ja auch dein Buch oder höre deinen Podcast oder lese deine Insta-Beiträge.
Genau.
Denkst du, dass es für dich auch ein Vorteil ist, dass du auch beruflich ganz viel mit kreativen Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen zu tun hast?
Ja, voll. Also ich mag das auch tatsächlich sehr gerne und bin auch durch meine Berufszeit, mein Berufsleben verdorben für jede andere Art von Beruf. Genau, also ich schwanke ja quasi so zwischen Buchwelt und Fernsehwelt. Das sind schon sehr unterschiedliche Arten, wie die Leute da auch drauf sind. Das sind aber sehr viele junge Leute, mit denen ich zu tun habe. Das finde ich zum Beispiel auch sehr gut. Also ich persönlich fühle mich auch deutlich jünger, als ich bin. Es hält auch, glaube ich, eine gewisse Weise jung. Und ich finde auch einfach da so die Eindrücke, ne, wenn man immer mal wieder mit Leuten auch über kreative Dinge spricht und irgendwie quasi alle Leute, mit denen ich zusammenarbeite, haben irgendwelche anderen Projekte auch noch oder sowas ich finde das schon gut. Also ich mag auch sehr gerne den Austausch, also auch mit anderen Schreibenden jetzt zum Beispiel, das mag ich wirklich sehr gerne, treffe mich auch manchmal einfach mit Leuten, keine Ahnung, dass wir zusammen im Kaffee mal sitzen und einfach nur mal miteinander reden. Über das Schreiben. Ich finde, das hilft unglaublich. Also gar nicht unbedingt, dass ich jetzt zum Beispiel jetzt von dir jetzt dein Manuskript lesen möchte oder so, dein Testleser sein will. Das hält mich dann ja vielleicht auch bis zu einem gewissen Grade von meiner eigenen Arbeit ab, wenn ich mich zu sehr mit deiner Arbeit befasse, sozusagen. Ja. Dafür gibt es dann ja Leute, die das beruflich machen, ja, die dir dann da eben helfen. Sondern aber einfach nur, dass man sich so ein bisschen austauscht, dass man sich vielleicht in dieser doch sehr alleine Tätigkeit einfach nicht so alleine fühlt und dass man sich auch mal ganz offen über so ein paar Sachen sprechen kann, wie sag mal, wie sieht denn eigentlich dein Lebenslauf aus, den du immer so mitschickst? Ja, darf ich den mal sehen? Ja, ich würde es gerne mal, keine Ahnung, ja, Genau, duzt du die alle direkt oder schreibst du erstmal sie, wenn du jemanden anschreibst? Oder was hast denn du eigentlich für einen Vorschuss von dem Verlag gekriegt? Ja, ja. Oder gibt es irgendwas, genau, gibt es irgendwelche Klauseln, über die man vielleicht nochmal reden sollte? Oder also wenn man sich einfach so austauscht, auch was Lesungen betrifft, ich mache ja jetzt auch ganz viele Kinderbuchlesungen, da habe ich mich auch mit Leuten darüber unterhalten. Einfach so bei einem Fest oder so, einfach mal darüber gesprochen, wie kommst du eigentlich an deine Lesung? Ja, was machst du da? Und sowas finde ich unglaublich inspirierend und genau, und da kann man auch einfach sehr viel für sich rausziehen, also gegenseitig. Das mag ich sehr gerne.
Ich finde auch den gegenseitigen Austausch super wichtig. Und ich sage auch immer, beim Netzwerken schaue ich erstmal nicht hin, wen ich da vor mir habe. Im Sinne von, ich überlege nicht, wie kann der mir irgendwie nutzen. Ist das ein Verleger oder ist das ein toller Autor? Oder nein, ja, ich will erstmal den Menschen kennenlernen. Einfach mal offenes Interesse an dem zeigen, was andere machen. Auch aus ganz anderen Bereichen. Ja, selbst wenn ich sage, okay, ist jetzt ein Sprecher, weiß ich jetzt erstmal gar nicht. Ich mache ja keine Hörbücher, wo da eine Verbindung zu mir ist. Aber viel öfter, als man denkt, gibt es dann doch eine Verbindung. Und Möglichkeiten, sich gegenseitig zu unterstützen, an die man vielleicht vorher gar nicht gedacht hat. Und deswegen finde ich das super wichtig, da einfach erstmal offen in den Austausch zu gehen, ohne diese Hintergedanken. Weil ich glaube, das merken Menschen auch. Wenn man nur netzwerkt mit diesem Hintergedanken, was bringt mich voran? Ah, das hinterlässt so ein Geschmäckle, das spüren Menschen, selbst wenn man es nicht sagt. Und genau deshalb versuche ich immer da mit diesem ganz offenen Ansatz ranzugehen, die Menschen kennenzulernen. Und das bringt dann oft sehr, sehr viel mehr, als man denkt. Ja, das sind auch gerade jetzt steht ja wieder die Leipziger Buchmesse an, zumindest in dem Moment, wo wir drüber sprechen. Wer weiß, wenn es ausstrahlt, war es vielleicht schon. Aber die nächste Messe kommt bestimmt. Und auch da, die besten Gespräche habe ich oft irgendwie an der Bushaltestelle gehabt. Irgendwie in der Schlange zum Pommesstand. Ja, wenn man eben nicht wusste, wer ist es eigentlich, mit wem ich da gerade rede. Und das gibt dann oft nochmal die tollsten Kontakte, Freundschaften, die dadurch entstanden sind. Deswegen empfehle ich euch allen da draußen, gerade wenn ihr noch am Anfang steht, traut euch. Traut euch auch Menschen einfach anzusprechen. Ja, ich hatte auch schon Menschen, wo ich dachte, okay, der ist so viele Schritte weiter als ich, der wird garantiert nicht mit mir reden. Doch, tut er. Tut er. Und manchmal sogar richtig, richtig nett. Ja. Also traut euch. Absolut. Das Schlimmste, was passieren kann, ist ein Nein oder keine Antwort. Und dann sage ich mir auch, okay, wer weiß, was da gerade in seinem Leben vorgeht, dass er vielleicht einfach gerade keine Zeit hatte und es hat gar nichts mit mir persönlich zu tun.
Ja, also genau, ich bin zum Beispiel auch einfach, ich bin notorisch dauer online, ja. Also mich kriegst du eigentlich so in jede Plattform, wo man ein Chatgespräch führen kann, kannst du mich ansprechen und wirst wahrscheinlich innerhalb von einer Stunde eine Antwort kriegen. Und das finde ich auch gut. Also ich mag das auch gerne, einfach genau das, wie du es beschrieben hast, gar nicht, dass man jetzt einen konkreten Grund hat, dass man irgendwas jetzt ein Projekt gemeinsam machen will oder jetzt wirklich irgendwas von dem jeweils anderen möchte, sondern einfach nur, dass man sich mal so ein bisschen unterhält und ein bisschen was quatscht. Also jetzt letztens hat auch jemand einfach nur mir ganz viele Fragen geschrieben, da hat jemand meinen Film gesehen und hat ein paar Sachen nicht verstanden. Und er hat mir dann bei Instagram geschrieben und seine Fragen gestellt, ja. Also hat er erstmal brav gefragt, hallo, ich hätte ein paar Fragen zu dem Film, darf ich die stellen? So, ja. Und dann habe ich gedacht, ja, mach doch. Und dann kamen halt so ein paar Fragen und der ist richtig tief, nerdig in das Thema eingestiegen. Und dann habe ich ihm das wirklich sehr, sehr ausführlich erklärt, was ich mir dabei gedacht habe, ja. Ob das die Antwort ist, die er hören wollte oder nicht. Aber also ich finde sowas überhaupt nicht schlimm. Ich finde es im Gegenteil ganz toll, wenn man sich einfach so austauscht. Und manchmal gibt es ja auch einfach, also ich meine, ich weiß gar nicht mehr, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben zum Beispiel, aber das war ja auch irgendwie erstmal, ich sag mal, absichtslos, ja. Also ich hatte jetzt nicht vor, dich als Lektorin oder sowas irgendwie anzusprechen und du wolltest mich jetzt auch nicht irgendwie als Kunden haben oder sowas. Das war überhaupt nicht die Idee erstmal, sondern wir haben einfach nur festgestellt, wir haben beide irgendwas mit Büchern zu tun und dann haben wir uns mal unterhalten, so, ne? Und das ist eigentlich super. Und was dann daraus sich entwickelt und dass man vielleicht irgendwann Jahre später mal zu, Gast im Podcast des jeweils anderen ist oder man ein gemeinsames Projekt hat oder sich hat absolut wichtigen Kontakt vielleicht rüberschieben können oder. Das sieht man ja dann.
Ja, ich weiß noch, es war auf der Leipziger Buchmesse.
Ja,
und auch okay, da waren deine blauen Haare sehr hilfreich.
Ja, sehr gut. Okay.
Ja, aber ich weiß auch gar nicht mehr, wie es kam. Wahrscheinlich war auch irgendwie auf Instagram. Ja, der eine ist dem anderen gefolgt und ich schreibe auch immer allen, die mir folgen, eine Begrüßungsnachricht. Also alle, die das erlauben, ja, einfach weil ich das schön finde. Ich freue mich immer noch, ja, über jeden Einzelnen, der mir folgt und habe dann auch wirklich ein ehrliches Interesse. Einfach dran, was macht ihr so, warum folgt ihr mir? Weil da muss ja irgendwo eine Gemeinsamkeit sein, sonst würdet ihr mir ja nicht folgen. Gehe ich mal einfach davon aus.
Genau, also genau das mache ich auch. Also ich, es gibt immer so eine kleine Nachricht, die kriegt erstmal jeder, die ist extra so formuliert. Also ich mache da sage ich kurz, dass ich einen Podcast habe, weil das muss man oft Leuten sagen, habe ich festgestellt. Weil ganz viele Leute das einfach übersehen oder gar nicht richtig verstehen oder sowas. Aber ich finde auch gerade, wenn man einen persönlichen Bezug zu Menschen hat, dann höre ich mir sehr gerne den Podcast von denen auch an. Also ich mag es auch, die Leute zu kennen. Deswegen höre ich natürlich auch deinen Podcast regelmäßig. Aber gib auch dann nochmal einen Hinweis, auch zum Beispiel auf meine Webseite in dem Fall, wo man auch mein Newsletter bekommen kann, um nochmal so andere Infos zu kriegen, weil Social Media ist halt Social Media. Das ist halt, da kriegt man ja auch nicht immer alles mit. Da wird ja nur jeder 10. Post dann wirklich mal angezeigt oder sowas. Kann ja sein, dass du ganz viel niemals mitbekommst und so. Das mache ich immer. Aber ich schreibe in diesen Begrüßungstext auch immer rein, man kann mich wirklich immer jederzeit anquatschen und ich bin für jeden Scheiß zu haben. So, ja, also damit das wirklich klar ist, das ist echt okay und das ist jetzt hier keiner, der da mit dem Stock im Hintern sitzt und dann, keine Ahnung, direkt irgendwie überheblich reagiert, wenn er mal eine Nachricht kriegen würde oder so. Genau.
Ja. Mega sympathisch, wirklich mega sympathisch. Und jetzt sind wir auch schon so ziemlich wieder am Ende dieser Folge angelangt und da gebe ich ja gerne am Schluss noch mal ein paar Tipps mit für all diejenigen, die noch am Anfang stehen. Hast du denn einen praktischen Tipp für Einsteigerinnen? Wie entwickelt man denn Stoffe, die Verlage und Leserinnen wirklich begeistern?
Also mein Tipp wäre, wie man einen Stoff entwickelt. Ja, also lesen, banal, ja, aber man sollte sich schon auskennen. Sehe ich auch in anderen Dingen. Also ich mache ja auch alle, ich habe ja alle möglichen Nebenjobs auch noch. Also ich schreibe für Leute Wikipedia-Artikel, ich helfe Leuten dabei, ihren eigenen Podcast ins Leben zu rufen. Mache aber auch Drehbuch-Coaching, also quasi oder Drehbuch-Lektorat, Script-Doctoring nennt man das dann da. Da hatte ich beispielsweise jetzt dann auch ein Projekt, da hat eine Frau ein Horror-Drehbuch geschrieben. Da muss ich leider sagen, die hat noch zu wenig Horrorfilme gesehen. Ja, weil ich kannte ganz viele Sachen davon. Das hat sich ganz oft wiederholt. Ich habe ganz oft gedacht, ach, das ist ja wie in dem Film, das ist ja wie in dem Film. Also ich glaube, wenn man vorhat, da was machen zu wollen, dann sollte man sich da auskennen. Also die Arbeit muss man sich dann machen. Meistens macht man sie auch gerne, weil sonst würde man ja gar nicht in diesem Genre oder in diesem Bereich irgendwas schreiben wollen, hoffe ich. Aber das sollte man schon tun. Ja.
Da bin ich total bei dir. Und vielleicht noch als kleinen Tipp für alle, die sagen, oh, aber ich kann jetzt gar nicht so viel Geld für 100 Bücher ausgeben. Dafür gibt es Bibliotheken.
Genau, ja, das nutzt ja kein Mensch. Ja. Ja, also gerade die ganzen kostenlosen Dinge, die es da so draußen gibt, nutzen die Leute nicht. Bibliotheken nutzen ganz wenige Leute, ja, sind immer ganz verblüfft davon. Ich mache das ja auch, also ich habe gesagt, ich habe mir dann jetzt von Belz oder was weiß ich alle möglichen Bücher gekauft. Ja, das habe ich getan. Aber ich gehe auch bei jedem Ding, ich habe hier eine Bibliothek tatsächlich bei mir direkt auf der Straße, das ist natürlich ideal, 50 Meter von mir entfernt. Aber ich laufe da rein und hole mir zu dem Thema, was ich jetzt habe, so viele Bücher, wie ich kann. Also auch ganz viele Sachbücher oder was weiß ich. Oder wenn, da sollen jetzt Tiere vorkommen. Also nehmen wir mal an, ich würde ein Buch schreiben, wo es um Pferde geht. Dann würde ich mir einfach das Pferderegal mitnehmen, was die da in dieser Bibliothek haben. Das muss man nicht unbedingt kaufen. Aber es gibt ja auch sowas wie Podcasts beispielsweise. Es gibt ganz viele Menschen bis heute, obwohl Podcasts mittlerweile total populär sind, und die Leute wissen nicht, dass Podcasts nichts kosten. Ja, das merke ich immer wieder. Letztens habe ich jemanden erzählt, ja, ich habe da auch einen Podcast. Ja, den kann ich mir leider nicht mehr anhören, weil ich habe kein Pro-Abo mehr bei Spotify, kam dann als Antwort. Ja, und? Also Podcast ist ein kostenloses mediales Gut. Ja, das kannst du auf jeder App dir anhören, egal ob du Spotify, Apple Music oder einer der Umsonst-Dinger wie Overcast, Apple Podcasts, whatever hast. Das kostet nichts. Und es gibt ganz viele. Es gibt ganz viele Verlage, die einen eigenen Podcast machen. Es gibt ganz viele Podcasts über Bücher, über Kinderbücher auch. Ganz viele über das Schreiben und sowas. Man kann sich da also bis zum Umfallen, also bestimmt ein Jahr lang, bis Ende dieses Jahres, dann wenn du auch nur ansatzweise alles auf dem deutschsprachigen Bereich durchgehört hast. Und wenn du Englisch kannst, dann kannst du dein ganzes Leben lang da Sachen hören. Genau, aber die Leute nutzen das ganz oft nicht und das wäre tatsächlich ein Aufruf, tut das. Ja,
ja, und ihr könnt auch wirklich ganz schamlos sein, wenn ich in die Bibliothek gehe, nehme ich auch immer so viele Bücher mit, wie ich tragen kann. Ich habe dann zwei meine Jutebeutelchen und die mache ich voll bis oben hin. Und nein, da denkt niemand, die ist ja unverschämt, sondern im Gegenteil, die Bibliothekarin denkt sich dann, Gott sei Dank, denn die werden subventioniert, je nachdem, wie viele Bücher ausgeliehen werden. In dem Moment, wo niemand mehr Bücher ausleiht oder zu wenig Bücher ausgeliehen werden, kriegt die Bibliothek weniger Geld oder macht dann vielleicht sogar ganz zu, weil es heißt, lohnt sich nicht, geht ja keiner hin. Und das ist dann auch wieder ein Vorteil, wenn ihr dann irgendwann mal eine Lesung halten wollt, ja, wenn die euch schon kennt und sagt, ach, das ist ja der nette Mensch, der mich hier die ganze Zeit unterstützt hat, indem er ganz, ganz viele Bücher ausleiht. Ja.
Mhm. Genau, also mein nächstes Buch bei Gulliver ist ein Buch über einen Zoo mit verschiedensten Arten von auch teilweise sehr verrückten Tieren. Ja, so viel kann ich schon verraten. Das wird im Herbst erscheinen. So, da gehe ich also rein und habe mir wirklich also Bücher bis zum Umfallen, meistens halt auch Sachbücher oder sowas, über alle möglichen Tierarten, über Fabelwesen, über was weiß ich alles ausgeliehen. Ja. Und die kennen mich da schon in der Bibliothek. Die sagen dann, ach Herr Simon, Sie schreiben also ein Buch über Fabelwesen. Ja, ja, so ist es. Ja, weil die liest man ja dann nicht jetzt alle auch wirklich von vorne bis hinten durch. Also gerade so Sachbücher, da blättert man mal, holt sich die, pickt sich die Sachen raus, die man da braucht. Das ist ja auch überhaupt kein Problem. Genau. Ja, also deswegen da keiner guckt euch da doof an, weil ihr euch Recherchematerial aus der Bibliothek sucht. Deswegen wurden Bibliotheken erfunden. Ja.
Ja, und ich behaupte sogar, in dem Moment, wo dein Buch erscheint, wird es in dieser Bibliothek stehen. Schon allein deshalb.
Das wird so sein. Ja. Also wahrscheinlich einfach, weil ich es ihnen mitbringen werde, weil die kriegen immer bei mir die neuesten Bücher geschenkt. Genau, aber ja, genau.
Ich danke dir von Herzen, dass du hier heute dabei warst und so, so viele wertvolle Tipps mit uns geteilt hast. Und jetzt habe ich wie immer für euch da draußen noch eine Mini-Challenge zum Schreiben. Und auch wenn ihr vielleicht gerade nicht in den Urlaub fliegen könnt, versucht doch mal auszuprobieren, was es mit eurem Schreiben macht, wenn ihr an anderen Orten schreibt als gewöhnlich. Und das kann auch einfach nur der Keller sein, das Badezimmer. Irgendwo draußen in einem Café, im Park, an der Bushaltestelle. Schaut mal, wie verändert sich mein Schreiben dadurch, dass ich den Ort wechsle. Das ist ein ganz spannendes Experiment und ich bin sehr gespannt auf eure Ergebnisse. Teilt es gerne wieder auf Social Media, verlinkt mich. Ihr bekommt von mir auch immer ein Feedback zu euren Schreibaufgaben, wenn ihr sie mit mir teilt, denn ich bin da wirklich neugierig und habe ein Interesse an eurer Arbeit und wie ihr euch weiterentwickelt als Autorinnen.
Ja, also mein Tipp ist Food Court im, wie nennt man das, in der Shopping Mall.
Finde ich interessant.
Also ich setze mich da sehr gerne hin. Es gibt hier in der Nähe von Darmstadt eine riesengroße Shopping Mall mit so einem großen Food Court, ne, wo man sich so alles Mögliche holen kann. Und in der Mitte setzt man sich dann halt hin und isst. Da gibt es auch ein Stromanschlüsse. Also da kann man dann auch seinen Laptop einstöpseln. Das kostet ja nichts, da zu sitzen. Man kann sich dann immer mal wieder irgendwo was holen, entweder vom Schnellimbiss oder vom etwas besseren Restaurant, je nachdem, was man haben möchte. Und einfach kann man auch die Leute beobachten, was sie da so alle machen. Ich finde das sehr inspirierend. Ja, tatsächlich, ich finde das ganz gut. Ich sitze da sehr gerne.
Ja, das ist wirklich auch spannend, dass du gerade das nennst. Das ist ein sogenannter Transitort, also ein Ort, an dem Menschen nicht länger verweilen, sondern da gehen sie hin, weil sie sich was zu essen holen wollen oder shoppen und dann gehen sie wieder weiter. Ja, das ist eben nicht wie zum Beispiel unsere Wohnung zu Hause, wo wir eben unseren festen Platz haben, wo wir lange verweilen. Und allein diese andere Art von Atmosphäre, von Bewegung, die um einen rum ist, macht ganz viel. Also, ganz toller Tipp und auch ein schöner Ort einfach, weil da seid ihr schon mal im Trockenen in einem Einkaufszentrum.
Ja, genau. Ja, und dann kann man auch bei der Gelegenheit ein bisschen shoppen gehen danach oder sowas, wenn man fertig ist.
Genau, kann man verbinden, ja. Also das ist wirklich eine sehr schöne Idee. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Und dann möchte ich dir jetzt zum Abschluss nochmal das letzte Wort geben. Gibt es noch etwas, was du mit unseren ZuhörerInnen teilen möchtest?
Ja, abonniert meinen Podcast. Er heißt die Neurotainment Show. Es gibt ganz viele Themen auch rund um Bücher schreiben und Geschichten erzählen. Also ich unterhalte mich ganz oft mit Autorinnen, aber ich hatte auch schon den Lektor von meinem Buch, ersten Buch zum Beispiel dabei, Illustratoren waren auch schon viele mit dabei. Es geht ganz oft um Comics und um Filme, Kinderbuch, aber auch jedes andere Genre. Oder es ist vielleicht aber auch, selbst wenn es darum nicht geht, eine Inspirationsquelle. Auch das können ja gute Podcasts sein. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Also deswegen am liebsten, ja genau, holt euch den. Er heißt Neurotainment Show, also wie Neurologie und Entertainment. Also einfach in der Podcast-App eurer Wahl eingeben. Man muss es ja immer so erklären. Aber da ihr diesen Podcast hört, habt ihr zumindest schon mal so eine ungefähre Vorstellung. Aber wenn du diesen Podcast jetzt irgendwo auf der Webseite von TextGenau oder so hörst, dann es gibt noch andere Möglichkeiten. Genau.
Wenn ihr es auf der Webseite hört, dann findet ihr auch genau jetzt hier einen Link angezeigt, einen Button, wo ihr direkt rüberspringen könnt zur Folge von Andreas, zur aktuellen. Und wenn ihr meinen Newsletter habt, habt ihr dort auch den Link. Aber ich bin zuversichtlich, ihr findet das auch so. Und auch ich kann es von Herzen empfehlen. Super inspirierender, toller Podcast. Und nochmal vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Das war wirklich mega interessant, mega spannend.
Ich danke.
Und euch allen da draußen, habt eine schöne Zeit und bleibt wunderbar.